Der Motor der europäischen Wirtschaft ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es wirkt fast so, als wenn man den Verbrenner ausgebaut hat, einen Elektromotor eingebaut hat und dann leider vergessen hat, aufzuladen. Ich spreche von der deutschen Wirtschaft. Die befindet sich in einer jahrelangen Rezession, in einer Dauerkrise. Und im Jahr 2026 hoffte man dann auf Besserung und Wachstum. Doch dann kam der Iran-Krieg und die Wachstumsprognose der großen Wirtschaftsforschungsinstitute wurde korrigiert. Statt 1,3% Wachstum werden es nur noch 0,6%, die erwartet sind. Wir begrüßen dazu Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Als Direktor der Forschungsgruppe Konjunktur und Wachstum ist er an diesem Frühjahrsgutachten beteiligt. Hallo Herr Kotz.
Hallo.
Der Krieg geht jetzt über einen Monat. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Welchen Einfluss hat er auf die deutsche Wirtschaft?
Derzeit wird es vor allen Dingen ein heftiger Dämpfer sein für die Konsumkonjunktur, denn diese höheren Energiepreise entziehen der deutschen Wirtschaft in erheblichem Maße Kaufkraft. Das hat ja auch jeder schon an der Zapfstelle gemerkt. Demnächst wird man es auch bei den Gas- und Strompreisen verstärkt merken. Und das ist dann eben tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir die Prognose um etwa 0,3% heruntergenommen haben für dieses Jahr. Für nächstes Jahr sieht es ähnlich aus. Daran sieht man aber auch schon, das ist nicht der einzige Grund, sondern die Revision in der Prognose speist sich auch daraus, dass wir die Industriekonjunktur insgesamt auch schwächer einschätzen, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war. Wir haben da seit einiger Zeit ein größeres Problem auseinanderzuhalten, was sind eigentlich strukturell bedingte Rückgänge und was ist rein konjunkturell. Und leider haben sich die Gewichte etwas zu den strukturellen Gründen verschoben. Deshalb trauen wir diesem Wirtschaftsraum eben auch etwas weniger Zuwachs zu als noch vor einem halben Jahr.
In diesem Jahr ist die Megakrise Iran-Krieg. Im vergangenen Jahr war es die Zollpolitik von Donald Trump. Davor war es zweimal in Folge der Krieg in der Ukraine und davor war es Corona. Mal ehrlich, sind das irgendwie Ausreden? Irgendwas scheint ja immer zu sein.
Nein, das sind keine Ausreden. Das überlagert den massiven Strukturwandel, der gerade zusätzlich stattfindet. Und das macht es diagnostisch eben auch so schwierig, das auseinander zu dröseln. Die negativen Effekte, die jetzt von dieser Energiekrise ausgehen, für die kann hierzulande natürlich niemand etwas. Da sollten wir dann allerdings auch vorsichtig sein, nicht mit den falschen Instrumenten dagegen anzugehen. Stichwort Tankrabatte und dergleichen. Würden wir uns keinen Gefallen mit tun, diesen Reflexen zu folgen. Aber die Ursachen liegen natürlich anderswo und da muss man dann fair sein. Das kann man hierzulande niemandem anlasten.
Aber die Spritkosten sind doch ein wichtiges Thema. Das merkt ja wirklich jeder, der mal an eine Tankstelle geht. Und Ungarn und Polen haben da Preisgrenzen eingeführt. Das würde doch dazu führen, dass die Verbraucher sich mehr Benzin leisten können, dann auch mehr Brot leisten können, auch mal einen Kaffee to go leisten können und dass die Konsumstimmung doch besser wäre.
Das klingt auf den ersten Blick sehr plausibel, deshalb wird es ja auch gerne gemacht, aber wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Die Weltwirtschaft muss derzeit mit deutlich weniger Rohöl und auch Flüssiggas auskommen. Bei Flüssiggas sind es etwa 20% und beim Rohöl rechnet man damit, dass es vielleicht so 7,5% sein können. Erhöhte Knappheit und deshalb höhere Preise. Wenn wir uns jetzt in der Europäischen Union reihum in den Ländern dazu entscheiden, die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wieder anzuschieben, indem wir die Preise in irgendeiner Weise runterschleusen, typischerweise dadurch, dass man dann Steuern ermäßigt, dann schieben wir von Europa aus die globale Nachfrage nach diesen Rohstoffen weiter an. Und damit würden dann die Beschaffungspreise noch höher ausfallen, als sie ohnehin schon sind. Und im Ergebnis füttern wir damit dann nur die Produzenten in Übersee. Und die Konsumenten hierzulande, die sich kurzfristig über geringere Spritpreise freuen, müssen das dann später über höhere Steuern an anderer Stelle bezahlen. Dieser Energiepreisschub entzieht der deutschen Wirtschaft insgesamt Kaufkraft von bis zu 50 Milliarden Euro in beiden Jahren. Und das kann auch der Staat nicht ersetzen. Das ist ja kein außenstehender Dritter, der irgendein Füllhorn hätte. Er kann diese Kosten jetzt hin und her schieben. Damit macht er aber das Problem eher größer. Denn dieses Preissignal soll jetzt ja alle dazu motivieren zu schauen, wo kann man weniger von diesen Rohstoffen verbrauchen. Wir müssen insgesamt mit weniger auskommen. Und deshalb werden wir jetzt klug beraten, hier die Füße stillzuhalten.
In dem Fall klingen Sie wie ein Gewerkschafter. Also Sie sagen, hohe Preise an der Tankstelle, das ist jetzt das richtige Preissignal. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert jetzt deswegen mehr Homeoffice. Der EU-Energiekommissar fordert die EU-Bürger auf, weniger zu fliegen und das Auto stehen zu lassen. Was kommt als nächstes? Energielockdown?
Nein, also ich würde mal sagen, solche Ratschläge braucht eigentlich keiner, denn die Menschen sind ja klug genug, das selber zu entscheiden. Das ist ja gerade das, was das Preissignal so effizient macht. Jeder bekommt dieses Signal und jeder kann für sich überlegen, wie gehe ich damit jetzt am besten um? Bilde ich eine Fahrgemeinschaft? Bleibe ich zu Hause? Mache ich Homeoffice? Was auch immer. Da brauchen wir jetzt keine Maßnahmen, die so one size fits all über alle drüber bügeln. Und solange wir das über das Preissystem laufen lassen, können das die Leute selber entscheiden. Und das sind dann die effizienteren Lösungen.
Friedrich Merz und sein Kabinett hatten ja einen Herbst der Reformen angekündigt. Der ist schon rum. Merz sagt, ja, den haben wir auch gemacht. Aber die großen Würfe blieben aus. Jetzt gibt es wieder Bewegung durch Vizekanzler Klingbeil und die Empfehlung der Kommission zur Krankenversicherung. Welche Vorschläge, die da jetzt im Raum sind, finden Sie sinnvoll?
Also was die Krankenversicherungsvorschläge angeht, da ist manches dabei, was definitiv in die richtige Richtung weist, nämlich all das, was dafür sorgen soll, dass wir die Kostendynamik dämpfen. Es kann nicht darum gehen, einfach immer mehr Einnahmen heranzuschaffen für das Gesundheitssystem. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir hier international aufgestellt sind, geben wir kein allzu gutes Bild ab. Wir haben relativ hohe Kosten, die wir in das Gesundheitssystem stecken, aber die Leistungen gemessen an der durchschnittlichen Gesundheit, Lebenserwartung und so weiter, da stehen wir nicht besonders gut da. Das heißt, andere Länder schaffen es mit weniger Mitteleinsatz, eine genauso gesunde Bevölkerung zu haben. Und da ist offenbar Spielraum, um mit Reformen dafür zu sorgen, dass wir diese Kostendynamik einbremsen. Und dazu gehört eben auch hier wieder mehr Eigenverantwortung, etwa in Form von Selbstbeteiligungen oder Karenztagen, dass uns insgesamt Signale gesendet werden, sparsamer mit dem Gesundheitssystem umzugehen, damit wir es für die Fälle weiterhin voll funktionsfähig halten, wo es wirklich gebraucht wird. So sollten wir generell die Reformdebatte führen. Das stört mich so ein bisschen an der Steuerdiskussion, die wir derzeit haben, wo mehr oder weniger Verschiebebahnhöfe aufgemacht werden. Also hier senken wir eine Steuer, aber dafür müssen wir zur Kompensation eine andere Steuer erhöhen. Wichtig ist, dass wir die Abgabenlast, also Steuern inklusive der Sozialversicherungsbeiträge, hier müssen wir dazu kommen, dass wir insgesamt diese Dynamik durchbrechen und idealerweise auch mal wieder in Bereiche sinkender Abgabenquoten kommen. Das setzt aber zwingend voraus, dass wir über die Staatsausgaben sprechen. Dann haben wir auch die Spielräume, um Abgaben zu senken. Und diese Spielräume sollten wir uns jetzt erarbeiten. Und da ist leider weitestgehend Funkstille in der aktuellen Reformdebatte.
Mein Eindruck ist, die einen, wie Lars Klingbeil das immer wieder auch macht, sagen, wir stellen jetzt eigentlich mehr soziale Gerechtigkeit her. Wir nehmen es jetzt von den stärkeren Schultern und verteilen es dann im unteren und mittleren Einkommensbereich. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist Nina Wagen, Gesundheitsministerin, die sagt, Sie alle kennen ja diese Briefe von der Krankenversicherung mit den Erhöhungen, die wollen wir jetzt vermeiden. Ich denke mir, das ist ja gut, aber dann sehe ich, welche Maßnahmen dafür getroffen werden sollen. Und das sind immer Leistungskürzungen für die Bürger oder dass einige Bürger deutlich stärker belastet werden. Also läuft es darauf hinaus, dass ohnehin die Bürger stärker belastet werden in etlichen Bereichen?
Also wenn das am Ende dabei herauskäme, dann hätten die Reformen eben nicht das gebracht, was sie bringen sollen. Gerade im Gesundheitssystem muss es darum gehen, die Kostendynamik einzudämmen, damit eben nicht die Beiträge weiter steigen müssen.
Da kommt dann gleich der Allgemeinmediziner und sagt, also schaut euch doch mal meine Bilanz an. Ich verdiene ja jetzt schon kaum was in meiner Allgemeinmedizinerpraxis. Wir haben ja auch eine Unterdeckung mit Allgemeinmedizinern. Dann kommen die Krankenhäuser und sagen, also bei uns sind ja schon alle insolvent gegangen und uns droht das jetzt auch. Also diese Interessengruppen sagen doch, bei uns ist gar nichts einzusparen.
Das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn wir fragen, wer möchte denn gerne weniger haben, da werden sich nicht allzu viele vordrängeln. Aber wir haben beispielsweise sehr viele Klinikbetten pro Kopf der Bevölkerung, viel mehr als andere Länder. Da werden wir sicherlich Lösungen finden müssen, wo wir effizienter das Gesundheitssystem aufstellen. Wenn da sich also herausstellt, wir haben hier Leistungen, die gar nichts bringen, bei Homöopathie scheint es wohl offensichtlich zu sein, warum soll man so etwas bezahlen? Also alles, was in diese Richtung geht, wäre dann zu begrüßen. Eine wirkliche große Reform im Gesundheitssystem. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass wir das insgesamt auf ein Prämienmodell umstellen. Also wegkommen davon, es einkommensabhängig zu finanzieren. Das hätte mit Blick auf die Arbeitsanreize große Vorteile. Denn derzeit wirkt ja der Beitrag zur Krankenversicherung wie eine Steuer. Also wenn man mehr verdient, muss man plötzlich für die gleichen Leistungen mehr bezahlen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Man kann die sozialen Belange alle weiterhin behalten, dass also niemand überfordert wird, aber gleichzeitig das Modell so umstellen, dass nicht diese negativen Arbeitsanreize dabei entstehen. Das ist sehr unpopulär, aber wenn man das gut erklärt, kann man den Menschen meines Erachtens schon verdeutlichen, dass dafür alle unter dem Strich dann auch ein Vorteil entstehen kann.
Diese Koalition hat jetzt noch 5,5 Monate bis zu den nächsten Landtagswahlen. Sehen Sie die Kraft, jetzt einschneidende und vielleicht auch unbeliebte Reformen durchzusetzen?
Man fragt sich ja ohnehin, warum hat diese Koalition sich so viel Zeit gelassen und erst mal ein Dutzend Reformkommissionen eingesetzt, obwohl es ja gar kein Erkenntnisproblem gab, sondern die Regierung hat leider gleich zu Beginn der Legislaturperiode nach meinem Dafürhalten eine sehr große Chance verspielt, nämlich die Reformbereitschaft, die es ja auch in der Bevölkerung gab, gleich zu verbinden mit einer Reformpolitik, die auf allen Feldern, um die es jetzt gehen muss, das beinhaltet die Rentenversicherung, die sonstigen sozialen Sicherungssysteme, das ganze Feld der Deregulierung, Energiepolitik, Steuerpolitik und manches mehr, dort dann mit einem entsprechenden Reformprogramm aufzutreten. Das hat man versäumt. Im Gegenteil, man hat im Bereich der Rentenversicherung erstmal nochmal einen Schritt rückwärts gemacht. Und so kann eigentlich keine gute Reformpolitik entstehen. Und Sie haben auf die Wahlen hingewiesen. Offenbar wollte man ja auch jetzt erstmal die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abwarten. Das ist ein nach meinem Dafürhalten seltsames Politikverständnis. Eigentlich sollte man ja als Politiker, der von der Bedeutung und der Richtigkeit der Reformen, die man im Sinn hat, überzeugt ist, mit geradem Kreuz vor die Wähler treten können und sagen, das schlagen wir vor, das wird diesen Standort verbessern und das wird am Ende des Tages allen zugutekommen und dafür möchte ich gewählt werden.
Waren Sie schon mal beim Homöopathen?
Nein.
Sehen Sie. Diese Maßnahme soll 40 Millionen Euro einsparen. Das ist nichts. Das ist wahrscheinlich weniger als bei eingerissenen Fingernägeln pro Jahr an Kosten entstehen. Aber damit wird man auf jeden Fall Millionen Menschen gegen sich aufbringen. Nur mal so, wie schwierig die Debatte ist.
Ja, aber da muss man dann auch konsequent sein. Wenn wir solche Reformen machen, dann müssen die nach für alle gleichen Kriterien ablaufen. Und in der Gesundheitspolitik ist natürlich das Kriterium, es muss nachgewiesen sein, dass es hilft. Und da geht es dann auch nicht um die Größe der Beträge, wenn man sagt, ja, die Homöopathie bezahlen wir trotzdem, obwohl sie nicht nachweisen kann, dass sie hilft. Dann fragt irgendjemand anders, ja, warum wollt ihr denn dann bei mir einsparen? Bei der Homöopathie macht ihr es ja auch nicht. Also es ist schon wichtig, dass man konsequent ist. Sonst können Reformprozesse nicht funktionieren. Stichwort wieder mehr Freiraum für Marktprozesse, mehr Eigenbeteiligung. Wenn das also die Generallinie ist, dann muss sich das auch dann letztendlich in den kleineren Maßnahmen so widerspiegeln.
Die Konjunkturprognose von 6 deutschsprachigen Wirtschaftsinstituten wurde korrigiert. Statt 1,3% erwarten Institute für die deutsche Wirtschaft nur noch 0,6%. Wir bedanken uns bei Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
Sehr gerne.